gehört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe. Heute steht der Saturday Nights Main Event aus Tampa im Mittelpunkt. Und wir fangen auch gleich mit der größten Story an, liebe Helena. Cody Rhodes ist zurück. Im Main Event von Saturday Nights Main Event standen sich Jey Uso und Logan Paul gegenüber. Dann griff Cody Rhodes ein, um Logan Paul zu helfen. Und als es aussah, als würde das funktionieren, da wurde die bekannte Musik gespielt und Cody Rhodes kam zurück, schaltete John Cena aus. Jey Uso nutzte das Ganze, um Logan Paul zu besiegen. Und im Anschluss forderte Cody Rhodes dann die beiden anderen zu einem Tag-Team-Match heraus. Und es ist jetzt auch offiziell, Cody Rhodes und Jey Uso treffen auf John Cena und Logan Paul bei Money in the Bank in etwa 2 Wochen. Was denkst du dazu?
Ja, lieber Gerhard, schön, dass wir gleich mit so einem Banger anfangen. Bestimmt eine der größten Entwicklungen jetzt in den letzten 2 Wochen. Cody Rhodes ist wieder da. Schön ist es, ich habe es nicht erwartet jetzt. Also für mich war das jetzt sehr überraschend. Ich dachte, der kommt erst in ein paar Monaten wieder und ich dachte, er kommt vor allem auch in einem größeren Setting wieder. Das war jetzt mit Saturday Night's Main Event, das ist jetzt nicht das Riesen-Event. Und auch dieses Match, also Jey Uso und Logan Paul, war jetzt auch nicht das Match, bei dem ich dachte, dass da jetzt Cody Rhodes zurückkommen könnte. Aber ich habe mich gefreut, als die Musik kam. Ich habe mich gefreut, dass es da jetzt wieder weitergeht. Ich fand so auf den ersten Blick alles ein bisschen random, um ehrlich zu sein. Ich fand schon ein bisschen random, dass John Cena bei Jey Uso erstmal diese Kampfansage macht, sozusagen bei der allerersten Begegnung, die wir zwischen den beiden sehen. Und dann ist er 10 Minuten später schon am Ring und greift ein. Und dann fand ich es ein bisschen random, dass jetzt wirklich das Match Logan Paul und John Cena gegen Jey Uso und Cody Rhodes ist. Das habe ich auch überhaupt nicht auf meiner Bingo-Karte gehabt für dieses Jahr. Aber okay, I take it. Ja? Also Cody Rhodes ist wieder da. Darüber freue ich mich jetzt erstmal.
Ja, und das scheint auch ein brandübergreifendes Match jetzt zu werden, das auch die nächsten beiden Wochen sowohl bei Raw wie auch bei SmackDown passieren wird. Jey Uso und Logan Paul bei Raw, John Cena und Cody Rhodes bei SmackDown. Es scheint also jetzt auch für die nächsten Wochen ein wichtiges Thema zu sein. Ist das für WWE gut, dass so eine Story auch über beide Shows läuft?
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Ich mag das eigentlich immer, wenn irgendwas showübergreifend funktioniert. Natürlich braucht es auch sozusagen die eigenen Entwicklungen in der jeweiligen Show, aber ich mag das gerade, wenn so große Stories, und das ist es natürlich jetzt mit John Cena und mit Cody Rhodes und auch mit Jey Uso als Heavyweight Champion, dass dann auch die Show übergreifend bespielt. Das finde ich eigentlich immer ganz cool.
Ja, wir haben da dann auch in diesem Tag Team Match beide großen Champion-Gürtel, die World Heavyweight Championship von Jey Uso und den WWE-Titel von John Cena. Also heißt auch im Umkehrschluss kein großes Männer-Titel-Match bei Money in the Bank.
Stimmt.
Ist das gut?
Ja, ach, ist es gut? I don't know. Also ich hätte jetzt sonst auch nicht wirklich eine Alternative gesehen. Also natürlich hätte man Jey Uso jetzt noch machen können, auch in dieser Seth Rollins auch Bron Breakker-Story weiterspinnen können, auch jetzt über Money in the Bank hinweg. Aber ich glaube, das ist so eine langläufige Story, dass das jetzt kein Abbruch ist, dass das bei Money in the Bank jetzt gerade keine große Rolle spielt. Wobei man ja nicht weiß, es könnte ja durchaus noch eine Rolle spielen, die könnten ja dabei sein. Es war eh schon überraschend, dass die jetzt nicht eingegriffen haben bei Saturday Night's Main Event. Aber das ist, glaube ich, jetzt in sich kein Problem, dass sozusagen beide Titel jetzt so eine kurze Pause haben, bespielt zu werden. Aber wie gesagt, ein bisschen finde ich dieses Tag-Team, so ein bisschen random ist es irgendwie schon. Also einmal mehr, was macht Logan Paul in dieser Story eigentlich? Also er hat ja jetzt dann auch sein Match eigentlich verloren. Also es ist jetzt auch nicht so die Legitimation, dass er jetzt da bei diesem Top-Match, was man da jetzt hat, da eigentlich wieder dabei ist. Aber so ist es ja jetzt irgendwie doch häufiger bei Logan Paul gewesen, dass man sich manchmal fragt, was macht der da jetzt eigentlich? Und so wie es jetzt aufgebaut ist, finde ich das aber eigentlich ganz okay. Also John Cena mit dem YouTuber, die sind beide jetzt super, super böse. gegen die beiden Superguten. Und Cody Rhodes und Jey Uso macht ja durchaus Sinn mit all diesen Stories, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten. Also auch gerade vor dem letzten WrestleMania waren die beiden ja im Prinzip schon ein Team. Das ist ja wieder sinnvoll. Aber ich habe es nicht kommen sehen. Also ich finde es immer noch ein bisschen krass. Aber ich bin eigentlich gespannt, wie es jetzt da weitergeht.
Ich finde, Logan Paul ist in so einem Match gut aufgehoben. Ich finde, in solche Arten von Matches gehört er auch rein. Ja, mit großen Stars und wo er auch mit seiner Bekanntheit da irgendwie auch vielleicht noch einen Mehrwert bringt, aber halt nicht da, wo es darum geht, wer ist jetzt wirklich der beste Wrestler auf der ganzen Welt.
Ja, naja, nee, also dafür finde ich das zu exklusiv. Also ich gebe dir da recht, vielleicht bei so, beim Royal Rumble oder so, oder meinetwegen auch in diesen Money in the Bank Qualifying Matches hätte ich ihn auch gesehen, oder bei Money in the Bank überhaupt hätte ich ihn vielleicht auch gesehen, aber dafür ist es wirklich, finde ich, ein bisschen zu exklusiv mit Jey Uso, dem Titelträger, mit John Cena, dem Titelträger, und mit Cody Rhodes, der ja im Prinzip so mehr oder weniger auch Titelträger war und wahrscheinlich sein wird, und das finde ich eine zu exklusive Runde für Logan Paul.
Ja, Thema Logan Paul. Kommen wir zum nächsten Punkt auch, der hier auf dem Zettel steht bei mir. Die restliche Raw Main Event Szene, die hängt da ja auch so ein bisschen dran, auch mit Logan Paul, der ja auch beim Raw 4 Saturday Nights Main Event einen gemeinsamen Auftritt mit Gunther im Ring hatte, wo sie ja so halb freundlich zueinander waren und sich halb so gegenseitig fertig gemacht haben, verbal. Wir hatten auch mehrere Backstage-Gespräche bei Raw zwischen Seth Rollins und Logan Paul, Seth Rollins und Gunther und Heyman und Jey Uso. Und die Botschaft war klar: Wer immer von euch auch aus den nächsten Wochen als Heavyweight Champion hervorgeht, langfristig geht der Titel an Seth Rollins. Und dann hatten wir auch noch den Main Event, wo in einem Non-Title-Match Jey Uso gegen Bron Breakker angetreten war. Und das Match hatte dann aber kein klares Ende, denn Paul Heyman und Seth Rollins haben eingegriffen und Jey Uso angegriffen, worauf dann CM Punk und Sami Zayn dann, naja, auch Jey geholfen haben. Und bei Saturday Night's Main Event kam es dann zum großen Tag-Match zwischen Seth Rollins und Bron Breakker gegen CM Punk und Sami Zayn, was die Ersten genannt haben, weil die neue Paul Heyman-Gruppe hat nämlich jetzt auch ihr drittes aktives, viertes Mitglied insgesamt. Bronson Reed ist da der neue Mann.
Ja.
Wie siehst du das? Die Neuverpflichtung von Bronson Reed und auch die zu den Zusammenhang zu allem anderen hier.
Habe ich auch nicht kommen sehen. Den hätte ich da jetzt auch nicht zwingend zugeordnet. Vor allem, weil der ja eigentlich, bevor er weg war, Teil dieser alten neuen Bloodline war. Da ist jetzt auch so die Connection jetzt nicht so ganz offensichtlich da, finde ich, für diese Konstellation. Aber I see the vision. Also ich sehe das schon, dass der da reinpasst. Ich finde das jetzt auch eigentlich gut, dass da eine weitere Person dazugekommen ist. Ich glaube, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, dass ich finde, dass die eigentlich noch, also dass diese Gruppierung noch ein bisschen wachsen könnte. Es ist jetzt wieder so ein bisschen bestialischer Typ, wieder so ein ich hau alle um Typ. Aber passt schon, weil Seth Rollins kompensiert das ein bisschen. Der ist ja wirklich eher so ein sehr, würde man sagen, schauspielerisch, sehr ein Typ mit einem Plan, der redet sehr viel, der ist auch einfach so eine präsente Figur, jetzt nicht eben in diesem dominanten, kämpferischen Wrestling-Sinne, sondern vor allem eben auch als Person und als irgendwie Entertainer. Und da ist es dann auch schon okay, wenn er dann sozusagen zwei Leute da neben sich hat, die das nicht sind. Passt eigentlich sogar ganz gut, und ich meine, Paul Heyman ist ja auch sozusagen nur ein Entertainer. Deshalb ist das schon in Ordnung, dass Bronson Reed da jetzt dazugehört, und kann glaube ich, gut werden. Und für diesen Überraschungsmoment, für dieses Match, war es auf jeden Fall gut. Weil auch sonst hätte ich das jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen mau gefunden, vielleicht, weil diese relativ groß angelegte Story zwischen diesen beiden Tag-Teams, und Also es ja auch noch sozusagen so Unterprobleme gibt. Also Sami Zayn war ja da schon sozusagen vorher irgendwie mit drin in dieser Seth Rollins, Jey Uso, Bron Breakker-Geschichte. Aber ja, auch Seth Rollins gegen CM Punk ist ja auch eine total aufgeladene Story. Dafür war dieses Match dann, finde ich, relativ unspektakulär im Sein. Und das Reinkommen von Bronson Reed hat es dann wieder spannend gemacht und wieder irgendwie catchy gemacht und wirklich dann nochmal gezeigt, okay, da ist Bewegung drin, da ist Dynamik, es ist jetzt nicht das Ende von dieser Konstellation, sondern da ist jetzt nochmal eine neue Figur dazugekommen, die nochmal neue Spannung reinbringt.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. So ein bisschen vom Aufbau her war das ja das größte Match bei Saturday Night's Main Event und als sei das so eine ganz entscheidende Konfrontation und das Match eher so standardmäßig, ja, wie so zwei reguläre Tag-Teams bei Raw, die aufeinandertreffen. Aber in der Tat, da hat sich dann herausgestellt, es war halt nicht das große Aufeinandertreffen, sondern es ging hier vor allem darum, dann das nächste Kapitel in der Geschichte einzuleiten.
Ja, genau. Vielleicht noch ein Wort zu Gunther, weil du ihn angesprochen hast. Also jetzt haben sie ein bisschen das Problem gelöst, was wir besprochen hatten, nämlich irgendwie, wie steht denn eigentlich dieses Versprechen, dass er jetzt einer von diesen beiden Gewinnern von diesem Heavyweight-Titelmatch, das wir gesehen haben, dann dem gegenübertreten kann nach Money in the Bank und dass da keinen Titelwechsel mehr zwischenzeitlich gibt, was sozusagen sein Versprechen irgendwie auflösen würde. Haben sie jetzt umgangen, weil es gibt einfach kein Titelmatch bei Money in the Bank. Ich finde das aber gut, dass Gunther da noch mitspielt. Also die Frage ist ja ein bisschen, was passiert jetzt mit Gunther? Ist der jetzt so auf dem Abstellgleis? Wie kann man diese Figur jetzt noch weiterentwickeln? Aber an sich passt der da jetzt, finde ich, ganz gut rein in diese Story. Und wenn das dann diese John Cena-Cody Rhodes-Geschichte da wieder so ein bisschen entflochten wird mit Money in the Bank, dann ist das auch gut, wenn die wieder sozusagen zurückkommen können zu einem guten, starken Gegner Gunther.
Ja, also Gunther hat jetzt, wie es aussieht, bei Money in the Bank keine wirkliche tragende Rolle. Aber dadurch, dass er ja direkt bei Raw nach Money in the Bank sein garantiertes Match gegen Jey Uso um den Titel hat, wird er sicherlich auch bei den nächsten beiden Raws entsprechend dabei sein und auch darauf hinweisen. Und es wird sich natürlich auch immer die Frage stellen, fühlt Gunther sich bemüßigt, bei Money in the Bank, bei diesem Tag-Team-Match, auch mal vorbeizuschauen und da reinzuschauen. Auch mit der Geschichte, jetzt hatten wir ja beim letzten Raw sein Aufeinandertreffen mit Logan Paul, wo auch so ein bisschen Spannung rauskommt. Also er ist dann auch jetzt nicht so wirklich der enge Unterstützer wahrscheinlich von Cena und Paul. Deswegen, ich glaube, das ist da ganz spannend und ja, für Gunther, glaube ich, auch eine ganz gute Rolle. Wahrscheinlich besser als im, wäre zum Beispiel im Money in the Bank Match und würde das dann nicht gewinnen.
Ja, genau.
So ist er jetzt quasi nicht dabei, aber trotzdem mittendrin. Ich glaube auch, das sieht da ganz gut aus und was auch gut war, ist, dass Gunther jetzt mal auch beim letzten Raw dann direkt so eine Backstage-Szene mit Seth Rollins hatte.
Ja.
Weil das ja auch wirklich wieder mit den ganz großen Namen interagiert.
Genau, finde ich auch. Und dadurch wird natürlich dieses Netz an Geschichten auch immer dichter gewoben. Also es ist ja wirklich, jetzt es sind ja fast jetzt alle irgendwie in dieser Story mit drin. Und dadurch, dass jetzt der Schulterschluss auch zwischen dieser Cena-Geschichte und dieser Seth Rollins-Geschichte durch dieses Match jetzt mit Cody Rhodes sozusagen zusammengekommen ist, ist es ja wirklich eine Riesen-Story, die sich über einfach alles irgendwie erstreckt und an der richtig große Namen richtig viel mitmachen. Und das ist wirklich sehr schön, dass Gunther da jetzt irgendwie auch mit drin hängt, wenn jetzt nicht an total prominenter Stelle, aber er ist schon irgendwie dabei und er ist Teil von dieser Geschichte und er kann da auch eine Rolle spielen.
Ja. Ja, ich würde sagen, machen wir auch, weil es passt, obwohl es anders auf meinem Zettel hier steht, gleich weiter mit dem Thema Money in the Bank der Männer. Und wie geht's da voran? Wir hatten da zwei Qualifikationsmatches. WWE macht dieses Jahr offenkundig immer Triple Threat Matches in den Qualifikationsmatches. Jeweils sechs bei den Männern und bei den Frauen, sodass 18 Leute da dabei sind. Bei den Männern haben wir 2 Leute, die sich qualifiziert haben. Solo Sikoa ist qualifiziert nach einem Sieg gegen Rey Fénix und Jimmy Uso. Mhm. Auch dank der Unterstützung von JC Mateo. Und LA Knight steht im Match nach einem Sieg gegen Aleister Black und Shinsuke Nakamura.
Ja.
Gewinnt einer von den beiden das Match?
Nein. Würde ich sagen, nein. Also glaube ich, beide nicht. LA Knight, glaube ich, leider ist in diesem Match so ein bisschen einfach ein guter Füller, der schöne Aktionen bringen wird und dann aber auch nicht besonders irgendwie da hervorstechen wird. Einfach eine gute, positive, zusätzliche Figur in diesem Match. Und Solo Sikoa wird wahrscheinlich seine Fehde mit Jacob Fatu in diesem Match haben, gehe ich von aus. Jacob Fatu ist ja angekündigt worden, wird ja auch ein Qualifying-Match bekommen. Und ich habe vergessen, gegen wen er da antritt, weißt du das?
Ja, also ich habe es hier aufgeschrieben.
Perfekt, so gut vorbereitet bin ich dann doch wieder nicht.
Beim nächsten SmackDown gibt es das Match Andrade gegen Carmelo Hayes gegen Jacob Fatu.
Ja gut, das wird er dann auch gewinnen. Ist auch angelegt, glaube ich, dass er es gewinnt, aber das auch jetzt, wenn man die Konkurrenz sich anguckt, wird er das gewinnen.
Es wäre ein bisschen komisch, wenn man ihn als amtierenden US-Champion in so ein Match setzt, ohne dass er es gewinnt. Das wäre so ein bisschen unnötig.
Ja, vor allem gegen Andrade und Carmelo Hayes. Also jetzt gegen, wenn der John Cena mit reinsetzt, okay, aber jetzt nicht gegen Andrade und gegen Carmelo Hayes. Nein, aber dann wird die Story Solo Sikoa und Jacob Fatu sein, die sich da in diesem Match weiter bewegt. Und das wird eine gute Story sein, das wird auf jeden Fall spannend sein, aber es wird halt auch dazu führen, dass die beiden nicht gewinnen, glaube ich.
Ja, also das ist auch meine Vermutung und dass LA Knight so ein bisschen weiter in diesem Bloodline-Vortex auch bleibt und die drei da zusammen was machen.
Ja.
Wir haben ja noch 2 weitere angekündigte Qualifikationsmatches jetzt für Raw. Das eine ist Chad Gable gegen Penta und gegen Dragon Lee.
Ja.
Das scheint mir, das sieht mir sehr nach Penta aus, weil Chad Gable eigentlich nie gewinnt und Dragon Lee noch nie gewonnen hat.
Ja, genau. Also, aber gefällt mir jetzt schon auch einfach als Triple Threat Match nicht so. Ist schon wieder ein bisschen in diese El Grande Americano gegen die anderen Luchadores-Vibes. Gefällt mir jetzt nicht so.
Genau das. Wobei, also es ist ja auch noch, es gibt ja 6 Leute. Es besteht dann auch die Möglichkeit, und das wäre auch typisch WWE, wenn jetzt Penta sich qualifiziert und dann in dem ein Match, das noch bleibt, dann eine Woche später El Grande Americano sich durchsetzt.
Es könnte sein, das stimmt. Oder Chad Gable und El Grande Americano qualifizieren sich. Sehr interessant.
Oh, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dann wird es natürlich kritisch. Aber es gibt noch das letzte Match, das hier angekündigt ist. Da sind nämlich die großen Namen dabei, weil das ist Seth Rollins gegen Sami Zayn gegen Finn Balor.
Ja. Hattest du nicht eigentlich gesagt, dass Bron Breakker das gewinnt?
Ja, meine Theorie war eigentlich, Bron Breakker gewinnt es und wird Mr. Money in the Bank.
Ja, genau.
Und Seth Rollins gewinnt den Titel. Aber vielleicht wird auch Seth Rollins direkt Mr. Money in the Bank.
Ja, müsste er eigentlich nach der Logik. Also würde mich jetzt auch tendenziell eher wundern, weil ich denke, der hat doch so seine Titelchancen, also und der hat doch seine Titelstory eigentlich schon. Und es wird doch darauf hinauslaufen, dass der irgendwann Jey Uso den Titel abnimmt und braucht er für den Money in the Bank Ding eigentlich nicht. Aber die anderen beiden werden es auch nicht.
Ja. Also. Ja, das ist so ein bisschen auch, wäre es aus Seth Rollins in so einem Qualifikationsmatch, wenn er das dann nicht gewinnt und auch nicht Mr. Money in the Bank wird?
Mhm.
Eigentlich nicht. Ja, eigentlich gäbe es ja keinen Grund, ihn da in so ein Match zu stellen, wenn er sich da nicht durchsetzt und nur damit er Momentum verliert. Also klar, jetzt könnte man sagen, hier, und dann greift vielleicht CM Punk ein und in die Richtung geht's, aber dafür bräuchte man nicht so ein Money in the Bank Qualifikationsmatch, wo ja sonst, ja, also nicht die allergrößten Stars dabei sind. Oder also ich meine, wenn man sich mal anguckt, ja, es gibt bei Raw jetzt 2 Qualifikationsmatches. Das eine ist Rollins Zayn Baylor und das andere ist Gable Penta Dragon Lee. Ja. Also das ist auch so ein bisschen Gefälle
in der Tat.
Zwischen diesen beiden Matches. Ja, und nicht unbedingt ausgewogen.
Mhm. Richtig.
Aber ja, es ist, ich glaube, es ist spannend, es ist auch vieles möglich. Ja, Bloodline, Vortex. Aber vielleicht ist es ja auch das eine Mal, dass LA Knight sich jetzt mal durchsetzt.
Ja,
und ja, dann... Den Glauben soll man ja nicht verlieren.
Ja, oder Penta, und dann greift er schon wieder Dominic Mysterio an mit seinem Money in the Bank Koffer.
Nee, also ich glaube mit Penta
ich glaub's
wird
auch
das
nicht.
So schnell. Nee. Also ich glaube mit Penta wird das nichts mehr.
Ja.
Ich glaube, also es gibt ja immer noch Gerüchte, dass dann SummerSlam, vor dem SummerSlam noch der WWE Draft dann durchgeführt wird.
Mhm.
Also ich gehe gefühlsmäßig bisher davon aus, also dass Penta und mit seinem Bruder, mit Rey Fénix, dann auch ins gleiche Brand kommen und dann auch da ein Tag-Team machen und dass der ganz große Singles-Push so ein bisschen ausbleiben wird. Ja. Weil
das fände ich auch in Ordnung. Also ich finde, die beiden, das wäre auch ein gutes Tag-Team, die würden das auch sinnvoll erweitern. Und da das sehe ich total. Aber sonst sehe ich jetzt weder für Penta noch für Rey Fénix eigentlich gerade Platz in diesem Roster. Und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen eben deren Problem, und das können die jetzt eigentlich nicht nochmal. Die können jetzt nicht nochmal und nochmal und nochmal irgendwie ihre Einzelmatches verlieren.
Ja. Also hier zum jetzigen Zeitpunkt, es ist auch unsere letzte Show vor Money in the Bank, von den Leuten, die schon dabei sind oder noch dabei sein könnten. Was sagst du, wer gewinnt?
Ja, es muss dann ja irgendwie Seth Rollins sein. Das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so. Wie gesagt, ich finde das, ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber ich liebe ja dieses Money in the Bank Format. Ich finde es ja großartig. Es ist wirklich was anderes und es lockert es auf und es ist schön eben, wenn da solche Sachen dann passieren, die nicht ganz so geplant wirken irgendwie oder so über Wochen aufgebaut werden und dann ist ein Match und dann knallt es oder auch nicht. Dafür finde ich dieses Money in the Bank ganz großartig. Und ich finde, wenn Seth Rollins das jetzt gewinnt, dann ist dieser Effekt halt so ein bisschen weg. Weil es irgendwie trotzdem einfach darauf hinausläuft, dass seine Story so weiterläuft und er halt irgendwie auf diesen Heavyweight-Champion hinarbeitet. Und dafür braucht er aber eigentlich diesen Money in the Bank-Effekt nicht. Deshalb fände ich das jetzt eigentlich schade, aber also ich sehe jetzt aber doch niemand anderen, der das jetzt machen könnte. Und alles andere wäre jetzt irgendwie auch komisch, wenn jemand anderes das gewinnt. Vielleicht hast du ja aber auch recht und Seth Rollins verletzt sich irgendwie kurz vor dem Match noch und dann wäre ja Bron Breakker der natürliche Nachrücker und dann wird es doch Bron Breakker. Das fände ich jetzt eigentlich sogar fast den besseren Twist noch. Aber wir werden es sehen.
Wir werden es sehen, ja.
Was meinst du? Wer gewinnt?
Also ich bin unsicher. Bron Breakker scheint mir immer noch eine gute Idee zu sein. Aber andererseits LA Knight, man soll ja auch daran glauben, dass harte Arbeit irgendwann belohnt wird.
Mm.
Also ich sage, also wenn es bei Raw ist, dann Seth Rollins. Und wenn es bei SmackDown passieren sollte, einer bei SmackDown, dann ist es LA Knight.
Ja, gut, okay, darauf können wir uns einigen.
Ja, die Diskussion um Penta und Rey Fénix, die wir gerade hatten, die passt nämlich auch gut zum nächsten Thema, weil das sind die SmackDown Tag Team Titel. Da hatten wir auch jetzt beim vergangenen SmackDown ein großes Titelmatch, nämlich die Street Profits gegen Fraxium. Das endete dann in einem No-Contest durch den Eingriff der Wyatt Six, die zurück sind. In der Vorwoche hatte Fraxium noch DIY besiegt und so auch noch ihr Momentum da behalten, aber die Wyatt Six war jetzt so ein bisschen der Roadblock,
ja,
der das Momentum von Fraxium so ein bisschen gestoppt hat.
Ja, ich liebe alles daran. Ich fand das so großartig. Also wir haben ja drüber gesprochen und ich glaube, du hattest gesagt, dass Fraxium jetzt dann gewinnt und ich hatte gesagt, dass Fraxium nicht gewinnt, weil ich denke, dass irgendwie erstmal diese Tag-Team-Division noch so ein bisschen aufgeräumt gehört und noch mehr dazugehören muss und dass man das sozusagen besser unterhalb dieses Titels selbst machen kann. Und ich glaube, so ist es jetzt auch. Und ich finde das mega gut. Erstmal, ich finde Fraxium cool. Ich finde, die bringen einen richtig neuen Schwung rein, Energie. Es ist was Neues, es ist was Cooles. Und die haben auch einfach neue Stories, die sie da entwickeln können. Mega. Und jetzt die White Six sind wieder da. Yay! Also ich finde es richtig gut. Ich fand die damals schon gut. Ich fand das schade, dass die irgendwie in dem Moment, in dem sie so ein bisschen sozusagen ins Handeln gekommen sind, dann im Prinzip wieder weg waren. Aber hoffe, dass sie jetzt wieder voll zurückkommen und diese Tag Team Division aufmotzen, weil das bitter nötig war jetzt in den letzten Wochen. Und ich finde es rundum gut. Auch DIY mit Candice LeRae finde ich auch ganz toll, diese Kombination. Passt voll zu meinem Wunsch, dass eben die Frauen-Männer-Division-Grenzen so ein bisschen aufgebrochen werden und dass auch das Privatleben im Prinzip in Wrestling hineingetragen wird, weil wusste ich nämlich nicht, dass Candice LeRae verheiratet ist mit Johnny Gargano. Habe ich jetzt ergoogelt und ist total cool. Ist nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte, weil ich dachte, es wird Becky Lynch und Seth Rollins, die zusammen gepaart werden. Jetzt ist es Candice LeRae und Johnny Gargano, mir egal. Hauptsache, es passiert. Und ich finde das jetzt eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Finde es jetzt auch okay, dass die Street Profits gewonnen haben, weil musste jetzt nicht sein, dass der Titel jetzt wechselt, weil jetzt ist eh genug Spannung da.
Ja, also es geht auf jeden Fall weiter mit der Prominenz der Tag-Team-Titel bei SmackDown, was ja auch ein krasser Unterschied zu Raw ist.
Ja.
Wo sind da eigentlich die Tag-Teams?
Genau. Wann waren die eigentlich das letzte Mal da? Ich weiß nicht mehr so genau. Ja.
Ja, also ich glaube auch, das läuft gut. Ja, Penta und Rey Fénix würden da auch gut reinpassen, glaube ich. Wenn Fraxium die Titel gewinnt, sagen wir bei Night of Champions,
ja, wo
man ja auch mal einen Titelwechsel braucht, wenn man das schon so groß ankündigt.
Ja.
Und dann irgendwie Fraxium gegen Lucha Brothers bei SummerSlam oder so. Das wäre schon, glaube ich, eine Geschichte, wo man da gut hinkommt. Genau, DIY, Motor City Machine Guns, die Wyatt Six kommen auch noch dazu, die Street Profits sind Champions. Also aus meiner Sicht, das läuft gut und zeigt auch, also wenn man halt sich auch die Mühe macht, dann auch über ein paar Monate so verschiedene Tag-Teams auch in die Shows einzubinden.
Mhm.
Ja, also dann interessieren sich die Leute auch dafür.
Ja.
Und dann kann man auch mal so ein, so ein großes Main-Event-Match bei einer Show machen.
Mhm.
Also ich finde es gut. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die jetzt wirklich gut laufen.
Ja, finde ich auch.
Wobei ich immer noch nicht so richtig drüber hinweggekommen bin, dass alles Mögliche bei WrestleMania auf der Card war, aber die SmackDown-Titelszene halt nicht.
Ja, das stimmt. Ja, aber es war wirklich der Beginn von einem neuen Buch. Also das sieht man sehr, ich finde auch wirklich seit WrestleMania, es ist wirklich systematisch aufgebaut worden. Und das werden wir jetzt bei den Frauen, finde ich, noch mehr sehen als jetzt bei den Tag-Teams. Aber da auch, es ist wirklich jetzt, seit WrestleMania kommt jede Folge, jede Woche was Neues dazu, was irgendwie das Bild kompletter macht und was das bereichert und was neuen Schwung reinbringt. Und ich finde das richtig gut, wie das jetzt gerade aufgebaut wird mit den Tag-Teams, weil es wirklich nötig war, da neuen Schwung reinzubringen. Und jetzt ist auf einmal das Feld total groß, total riesig, total spannend und so kann es jetzt wirklich weitergehen.
SmackDown hatte jetzt 2 Wochen hintereinander Main Events, bei denen Titel auf dem Spiel standen, denn in der Woche davor hieß es Tiffany Stratton gegen Nia Jax um den SmackDown Women's Titel. Und da hat sich die gute Tiffy dann am Ende doch ziemlich klar durchgesetzt gegen Nia Jax und nach dem Einlösen ihres Money in the Bank Koffers, ja, Anfang des Jahres, auch schon fast ein halbes Jahr her.
Ja.
Und dann bei ihrem Rematch im Februar war das, glaube ich, wo es ja auch viele Eingriffe gab, jetzt eigentlich doch klar gezeigt, dass sie tatsächlich die bessere ist und verdienter Champion.
Ja, war offenbar nötig. Fand ich jetzt nicht so, weil sie hatte schon Charlotte Flair besiegt. Damit ist man eigentlich schon sagen, zu Ende geadelt, aber war offenbar nötig, nochmal zu zeigen, dass Tiffy es auch mit Nia aufnehmen kann. Finde ich jetzt gut, wenn das jetzt geschehen ist. Und jetzt kann Tiffy aber dann auch mal weitergehen und sich eine andere, bessere Gegnerin suchen, finde ich. Und Nia Jax hat eigentlich auch das Potenzial, gute Stories zu haben, jenseits von Tiffany Stratton. Also ist jetzt so alles okay. Es gab ja auch wieder Eingriffe. Die Naomi-Jade Cargill-Geschichte ist wieder mit reingegangen. Auch in Ordnung. Wenn es irgendwie darauf hinausläuft, dass Tiffany gegen Jade Cargill irgendwann im Match steht, finde ich das gut. Auch wenn Naya und Naomi irgendwie nochmal weiter ihr Ding machen, finde ich das auch gut. Aber Tiffy und Naya habe ich jetzt genug gesehen.
Also dieser Eingriff, das fand ich ja auch extrem random irgendwie.
Ja.
Da kam ja Naomi raus mit dem Stuhl in der Hand.
Ja.
Das hat ziemlich lange gedauert. So ein bisschen wie bei WrestleMania im Main Event.
Mhm.
Und dann, aber als sie den Ring erreicht hatte, dann kam Jade Cargill, hat angefangen, sich mit Naomi zu prügeln. Und dann haben sich die beiden wieder irgendwie aus der Arena geprügelt. Und dann ging das Match einfach weiter. Also ja, wirklich eingegriffen hatten die nicht. Das war mehr eine, so eine 2-Minuten-Pause in dem Match. Und ich dachte mir auch, na gut, dass Jade und Naomi jetzt nicht die besten Freundinnen sind. Das wussten wir auch vorher.
Ja.
Also das fand ich ein bisschen komisch, was da abging.
Ja. Ich weiß auch nicht, also es ist wahrscheinlich ein bisschen gewesen, um das Feld um Tiffy herum nochmal zu weiten und zu sagen, die spielen das schon immer noch mit. Also wenn es um diesen Titel geht, dann sind die beiden immer noch dabei. Aber das war mir an sich auch vorher jetzt schon klar. Also es brauchte jetzt diesen Auftritt nicht zwingend dafür. Und man muss ja auch sagen, gleichzeitig gibt es ja auch eine Weitung des Feldes auch um neue Namen, also wie Alexa Bliss oder auch Charlotte Flair ist ja im Prinzip wieder dahin zurückgegangen, zu sagen, okay, ich habe den immer noch im Visier, diesen Titel. Das sind ja auch schon irgendwie jetzt einige Namen, die um diesen Titel herum kreisen, von denen nicht alle bei Money in the Bank sind und nicht alle irgendwie tatsächlich eine Chance haben, dann diesen Titel auch zu bekommen. Und ich mich frage, gut, wie sinnvoll ist das jetzt, dieses Feld so weit zu machen, wenn man dann zwangsläufig eigentlich ein paar Storys auch wieder fallen lassen muss oder zumindest auf Eis legen muss. Aber gut, also offenbar war es irgendwie WWE ein Bedürfnis zu zeigen, Naomi und Jade Cargill sind auch noch da.
Ja, genau, sie sind auch noch da, spielen zwar keine Rolle in diesem Match, genau, aber wir geben ihm mal so 2 Minuten.
Genau, damit wir sie nicht vergessen zwischenzeitlich.
Ja, vielleicht denkt WWE, wir vergessen das sonst, nachdem sie das 5 Monate lang jede Woche gemacht haben, werden sie es mal eine Woche auslassen.
Mhm, genau.
Ja, du hast auch schon gesagt, einige Frauen auch dabei, auch in den Money in the Bank Qualifikationsmatches einiges los.
Ja.
Bei den Frauen haben sich auch schon 4 Leute qualifiziert für das Match, nämlich Alexa Bliss zurückgekommen und gleich qualifiziert durch einen Sieg gegen München und Chelsea Green.
Ja.
Roxanne Perez, jetzt dauerhaft bei Raw und hat sich da auch durchgesetzt gegen Natalia und Becky Lynch, nachdem Becky Lynch von Lyra Valkyria ausgeschaltet worden ist, die nicht happy damit ist, dass Becky Lynch sie davor angegriffen hatte.
Ja.
Rhea Ripley hat gewonnen gegen Kairi Sane und Zoe Stark, wo es eine wohl sehr schwere Verletzung von Zoe Stark gab, die sich wohl das Knie verletzt hat, lange ausfällt. Das sah auch ziemlich übel aus. Und bei SmackDown hat sich Julia durchgesetzt gegen Charlotte Flair und Zelina Vega. Das heißt, wir haben jetzt im Match stehen sozusagen 2 alte, große Namen. Alexa Bliss und Rhea Ripley, die schon lange an der Spitze sind. Und Roxanne Perez und Julia, die neue Generation, die jetzt gerade vor wenigen Wochen von NXT sozusagen in den Hauptkader geholt wurde. Und ein weiteres Match steht auch noch an. Da sind nämlich die dabei, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, Jade Cargill, Naomi und Nia Jax, die machen noch eine weitere Teilnehmerin unter sich aus.
Ja, also ich muss sagen, diese Money in the Bank Triple Threat Matches, bei den Frauen noch mehr als bei den Männern, aber bei den Männern schon auch, finde ich alle ein bisschen komisch. Also ich finde, die Aufteilungen sind schon sehr, also sehr unterschiedlich in der Stärke. Also jetzt alleine dieses Triple Threat Match mit Naomi, Jade Cargill und Nia Jax, das ist schon crazy, wenn du dann irgendwie noch ein Match hast, in dem Alexa Bliss, Meechin und Chelsea Green drin sind. Das ist schon ein bisschen imbalanced, um ehrlich zu sein. Und dann ist es ja okay, wenn es sozusagen einen Überraschungssieg gibt. Zum Beispiel eben, finde ich voll in Ordnung, Roxanne Perez gewinnt in ihrem Match gegen Becky Lynch und Natalia, weil halt Becky Lynch ausgeschaltet wird durch Lyra Valkyria. So ist dann irgendwie legitim, dass Roxanne Perez sich da jetzt mal gegen Becky Lynch durchsetzt, obwohl sie die eigentlich gar nicht gepinnt hat. So ist das halt bei Triple Threat Matches, ist okay. Aber das ist dann, dass da genau das Gleiche mit Julia im Prinzip nochmal passiert und die dann wiederum Selina Vega pinnt und damit Charlotte Flair eigentlich auch gegen die gewinnt und die jetzt nicht dabei ist, das ist halt dann schon so ein bisschen, also finde ich ein bisschen zu viel des Guten, um ehrlich zu sein. Also für mich hätte Roxanne Perez gereicht und dann hätte man lieber noch einen Charlotte Flair in diesem Match gehabt oder einfach diese Matches ein bisschen anders verteilt, dass es halt nicht ganz so random ist, zweimal. Und was ich auch fand, dass da ich sehe in dieser Match-Zusammensetzung schon irgendwie jeweils die Idee, dass man da auch sozusagen Stories weiterführt, also zum Beispiel Meechan und Chelsea Green, oder wen hatten wir noch? Also auch zum Beispiel bei den Männern Solo Sikoa und Jimmy Uso, das sind ja für sich jetzt schon irgendwie auch interessante Aufeinandertreffen. Und da ist aber dann in den Matches eigentlich gar nicht so viel von zu sehen gewesen. Also es ist eigentlich nur auf dem Papier interessant gewesen. Und im Match selbst haben sich dann Solo Sikoa und Jimmy Uso aber eigentlich gar nicht so, also standen sich eigentlich gar nicht so gegenüber, wie man denken könnte, ihr habt doch voll die lange Story hinter euch, ihr seid doch verwandt, ihr seid doch Brüder. Ihr habt doch jetzt eigentlich hier ein Jahr lang ist das doch aufgebaut, dass ihr beide euch da jetzt irgendwie in einem riesigen Match mal kloppt. Und dann ist das geht das in diesem Triple Threat Match total unter. Und das habe ich an ein paar Stellen gedacht und finde ich so ein bisschen irgendwie schade, ehrlich gesagt.
Ja, es ist so ein bisschen halt der leichte Ausweg.
Ja.
Diese Triple Threat Matches.
Ja.
Irgendjemand gewinnt, aber ja, es gibt auch einen, der oder eine, die nicht im Finish dann dabei ist.
Ja.
Ja. Und da kann man sich so ein bisschen rauswinden und also was wir ja auch hatten, ist so Leute, die da zurückkommen und eigentlich nur jetzt dazu da sind, zu verlieren. Also bei den Männern zum Beispiel auch Shinsuke Nakamura, Nach einigen Monaten wieder zurück. Aber hat halt auch keinen anderen Auftrag, als halt irgendwie der dritte Mann im LA Knight Match zu sein, ja. Weil irgendwen braucht man halt noch. Ja, also das ist, finde ich auch, durch diese Triple Threat Matches ist das Ganze halt ein bisschen ja auch weniger prestigeträchtig, weil so ein Triple Threat Match kann halt jeder mal gewinnen, sagt man ja auch immer und dann man auch bei Titelmatches, ja, wenn man so den Titel in so einem Triple Threat Match gewinnt, ist ja auch immer die Frage, hat man jetzt wirklich bewiesen, dass man der Beste ist? Und ja, also das Triple H macht es sich und seinen Mitstreitern auch ein bisschen leichter. Dadurch, dass man jetzt macht, wir machen das so mit den Triple-Threat-Matches und dann kann man sich halt so ein bisschen da durchwinden. Ja? Also Becky Lynch, klar, der Eingriff von Lyra Valkyria kostet ihr das Match, aber sie wird halt trotzdem nicht gepinnt oder muss aufgeben, sondern Natalya macht das, die ja auch eigentlich immer nur dann auftaucht, wenn irgendwie mehrere Leute gebraucht werden.
Und wenn irgendjemand verlieren muss
und
am Ende.
Verlieren muss,
ist Natalya dabei.
Also war auch irgendwie zwei Wochen lang nicht da und dann beim SmackDown vor WrestleMania, als es dann darum ging, dieses Fünf-Team-Match, wer Herausforderer wird für die Tag-Team-Titel, was wir damals Lyra Valkyria und Bayley gewonnen hatten. Da war sie dann auch wieder da. Und dann war sie wieder weg.
Mhm.
Und jetzt ist sie halt auch wieder da. Ja. Das ist so ein bisschen.
Ja.
So, ja, oh. Da gönnt sich das Kreativteam auch so ein bisschen. Eine Phase zum bisschen.
Stimmt.
Wie sagt man, ein bisschen sich ausruhen, einmal durchatmen.
Genau. Aber weil du es noch angesprochen hast, Shinsuke Nakamura. Also ich bin ja nicht der größte Aleister Black-Fan, habe ich jetzt schon in den vergangenen Folgen diverse Male angesprochen. Aber diese Kombi, Aleister Black und Shinsuke Nakamura, finde ich ja wieder eigentlich ganz cool. Und das wäre ja auch eine Möglichkeit, dieses Match jetzt sozusagen als Starting Point von so einer Geschichte zu machen. Weil die beiden eigentlich total gut zueinander passen. Die sind im Prinzip die gleiche Figur. Und Shinsuke Nakamura hat in dieser einen kleinen Mini-Promo, die er hatte vorher, ja auch irgendwie gesagt, hier, Aleister Black, ich sehe dich, ich schaue deinen Plan, ich weiß genau, was du machst. Und Aleister Black ist ja auch so der Typ, der immer sagt, ich habe einen Plan und ich weiß, was alle anderen machen und ich bin total erhaben über den Dingen. Wenn die beiden mal zusammenfinden würden, jetzt durch dieses Triple Threat Match, dann hätte das ja alles wieder einen Sinn. Das fände ich dann auch ganz cool. Aber ich befürchte leider, dass das jetzt einfach nur so eine kleine zwischenzeitliche Mini-Geschichte war und das jetzt nicht mehr weiter verfolgt wird.
Ja, also ich vermute auch, dass das nicht in einem ganz großen Last-Man-Standing-Match beim SummerSlam enden wird ja, zwischen den beiden.
Wahrscheinlich nicht.
Aber fand ich auch, dass dieses Video da war schon gut gemacht und gerade für ein Match, das doch ja, auch sehr random war, wie es zustande gekommen ist, das war, hat es dem dann doch noch so ein bisschen Berechtigung auch gegeben.
Ja, stimmt.
Nochmal zum Money in the Bank Match der Frauen. Wie sieht's da aus? Also ich muss ja sagen, ich bin begeistert. Ja, ich finde, alles läuft ja dahin, dass meine Prognose mit Rhea Ripley gewinnt hier wahr wird. Wie siehst du das?
Nee, ich setze auf Roxanne Perez. Ich glaube, sie macht die Tiffy. Also eben aufstrebende Kraft aus NXT, noch nicht so wahnsinnig lang dabei, aber schon sehr große Auftritte. Und es sind jetzt zwei NXT-Frauen in diesem Match und eine von den beiden könnte das schon gewinnen. Ich bin jetzt irgendwie nicht der allergrößte Julia-Fan, weil ich ja so ein bisschen blass bisher auch finde. Aber Roxanne Perez ist jetzt schon dabei, wird ja auch gerade eingewoben, auch in die Story vom Judgment Day, was ich auch total mega finde. Da passt die richtig gut rein. Und da könnte ich mir vorstellen, die könnte so jemand Aufstrebendes sein, die mit so einem Money in the Bank Koffer halt auch dann auch irgendwie mit dabei ist und die Story am Laufen hält und dann da auch oben mitspielen kann. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass diese 100%-Quote der Frauen, dass sie mit dem Money in the Bank Koffer zu 100% immer den Titel holen, jetzt mal aufgebrochen wird, weil es eigentlich auch nicht mehr so fortführbar ist, dass es einfach sozusagen immer funktioniert bei den Frauen. Und es täte mir leid für Roxanne Perez, aber die wäre so eine Person, da könnte man das ein paar Monate nutzen, um die oben mitspielen zu lassen. Und man könnte dann aber auch sagen, okay, sie verliert es halt einfach.
Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Auch durch so eine Niederlage kann man ja auch noch dann so einem Charakter eine neue Wendung geben. Sehe ich auch, aber ich bleibe bei meiner Rhea Ripley und sie löst es in Australien ein.
Nee, das ist einfach Theorie. Meine Hoffnung, dass es früher passiert. Das ist mir einfach zu lange hin.
Ja, also du bist eher dafür, Roxanne Perez wird Money in the Bank Sieger, Rhea Ripley holt sich den Titel und dann
beim SummerSlam.
Im Main Event von, wie heißt dieser Event?
Crown Jewel.
Crown Jewel, genau. Mhm. Und dann im Main Event gewinnt Rhea Ripley ihren Titel, also dieses Titel, also dieses Champion gegen Champion Match um diesen ganz tollen Diamanten-Titel. Und dann kommt Roxanne Perez raus, um ihren Koffer einzulösen. Und dann wehrt Rhea Ripley das ab.
Ja, das könnte sein. Da verbinden sich unsere beiden Stories. Aber das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, weil also ich hoffe ja, dass Rhea jetzt auch einfach wieder die unangefochtene Nummer 1 im Business wird. Und das wäre natürlich dann sozusagen die Krönung überhaupt. Sie gewinnt ihren Titel wieder, sie gewinnt diesen Diamanten-Titel und dann beendet sie auch noch die 100%-Linie der Money-in-the-Bank-Frauen. Das wäre natürlich das, was ich mir für Rhea wünschen würde.
Ja, Crown Jewel, das ist noch einige Zeit hin.
Ja.
Wir haben noch zwei Themen, die bei denen es so aussieht, als seien sie bei Saturday Night's Main Event erstmal beendet worden. Nämlich die Geschichte um John Cena und R-Truth, die ja aufeinander getroffen sind. John Cena im Main Event hat er ja eine neue Richtung eingeschlagen. Aber vorher hatten sie ja ihr Match. Bei SmackDown hat R-Truth noch ein Interview gegeben und gesagt, dass er dann Hustle, Loyalty und Respect jetzt John Cena wieder einprügeln wird. Dann hatten sie ihr Match bei Saturday Night's Main Event. John Cena kam wieder raus mit seinem sehr minimalistischen Einzug und dann hörte seine Musik auf und dann fing seine Musik wieder an, weil R-Truth kam raus mit seinem Ron Cena Shirt zu John Cenas Musik und mit John Cenas Gesten. Das Match dauerte dann nicht besonders lange. Am Ende hatte John Cena den Titelgürtel in der Hand. R-Truth wollte ihn davon überzeugen, dass er das nicht macht. Dann gab John Cena den Titelgürtel an den Referee. Und es gab so einen kleinen, oh, er hat ihn überzeugt, Moment. Aber im nächsten Moment kam ein Tritt in die Weichteile und dann ein Attitude Adjustment und den Sieg von John Cena gegen R-Truth, der schon sehr eindeutig war.
Und dann hat er ihm ja doch nochmal den Titel ins Gesicht gehauen.
Und dann hat er ihm bestimmt auch nochmal den Titel ins Gesicht geschlagen.
Ja, ach, es hat mir nicht so gefallen, das Match. Ich werde auch die ganze Story nicht so gefallen. Aber es liegt auch daran, ich mochte auch R-Truth noch nie so gerne. Ich finde ihn zu witzig irgendwie. Oder ich finde ihn zu clownmäßig, diese Figur. Und also, es hat mich jetzt auch nicht weitergebracht in der Story um John Cena. Also, dass der jetzt böse ist, das wusste ich jetzt auch schon vorher. Und dass der jetzt sich sogar von so einem R-Truth nicht wieder bekehren lässt und wieder in die guten Sphären zurückbringen lässt, das dachte ich mir auch schon vorher. Und deshalb, das hat mir nicht gefallen. Aber es ist jetzt hoffentlich auch wieder vorbei. Jetzt kann sich John Cena wieder Größerem zuwenden. Also, wie fandest du es?
Also mir hat es sehr gut gefallen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich fand das auch sehr gut genutzt, auch so sehr minimalistisch. John Cena, haben wir uns, glaube ich, auch schon in den vorangegangenen Folgen drüber unterhalten, kann halt nicht jeder seiner Auftritte, kann so ein Match gegen Cody Rhodes oder ein Randy Orton sein. Und also für das Wenige, was sie da reingesteckt haben, ja, also es waren diese kleinen Szenen mit R-Truth im Backstage-Bereich.
Ja.
Dann sein einer Eingriff da bei Backlash im Main Event, ja, wo es auch irgendwas passieren musste, dass John Cena da gegen Randy Orton gewinnt. Dann eine Szene bei einer Pressekonferenz. Das war eigentlich, ja, finde ich, die perfekte Einleitung für so ein kleineres Match, mit dem man dann John Cena ja auch jetzt hier für den Saturday Night's Main Event ankündigen konnte und dass er da dabei war, auch bei einer der größeren Veranstaltungen, da sein Match hatte, das auch schnell und klar gewonnen hat und sich dann da im Main Event, was also das so ein bisschen dann auch die Überleitung war, nach dem Match hat er dann im Backstage-Bereich Jey Uso getroffen, deswegen war er jetzt auch bei Saturday Night's Main Event. Also das fand ich schon gut gemacht. Also klar, es ist nicht die große Geschichte und wenn man auf John Cenas Retirement-Tour zurückschauen wird, ja, dann
das wird man übersehen, ja.
Ist das nicht in den Top 10 der Momente da. Aber also für mich ist das genau das, was auch so diese kleinen Dinge, die auch eine gute Wrestling-Show dann zusammenhalten. Eben, dass man zwischen den großen Matches und zwischen den großen Momenten so Sachen hat, die schon so ein bisschen organisch passiert sind. Ja, und also das war, das ist halt, glaube ich, auch der ein guter Vergleich zu dem, was wir ganz am Anfang hatten. Also klar, dieses Tag Team Match und die Rückkehr von Cody Rhodes und dann Cody Rhodes und Jey Uso gegen John Cena und Logan Paul. Ja, das ist eine große Geschichte und das ist auch viel bedeutender und bewegt auch viel mehr als jetzt diese Geschichte mit R-Truth. Aber ist halt auch so ein bisschen von der Geschichte her sehr hart jetzt sozusagen eingeschlagen worden, was du auch gesagt hast. Ja. John Cena und Jey Uso, gut, die waren am Ende im Royal Rumble, die letzten beiden. Seitdem haben sie sich nicht mehr getroffen und jetzt ein Backstage-Segment und dann greift John Cena ein für Logan Paul, mit dem er auch nichts zu tun hatte. Eigentlich, also das ist sozusagen auf der anderen Seite eine große Geschichte, aber halt nichts, was sich so organisch entwickelt hat, was halt manchmal auch einfach so ist, weil John Cena war halt bei SmackDown und die anderen bei Raw, da geht halt nicht so viel, aber diese R-Truth-Geschichte, von der ich jetzt auch finde, also es ist jetzt auch Zeit, das Ganze ruhen zu lassen und R-Truth, jetzt wird auch die nächsten Monate nicht mehr im TV auftreten zu lassen. Also das wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen, das könnte auch wieder von wichtigeren Dingen ablenken. aber halt für so eine kleine und Zwischengeschichte und so ein bisschen wie John Cena auch von Randy Orton wieder zurück zu Cody Rhodes kommt. Das fand ich gut gemacht. Und ich fand es auch gut, aber das liegt halt auch daran, dass sich R-Truth noch von seinen Anfängen bei WWE, ja auch irgendwie 25 Jahre jetzt zurückliegen, noch kenne und halt schon eine längere Geschichte da habe und ihn auch noch vor seinen Backstage-Clown-Zeiten kenne.
Ja, das ist vielleicht irgendwie mein größtes Problem daran. Also ich sehe das total, was du sagst, dass sich das so organisch entwickelt hat. Und das ist ja wirklich auch so, also seitdem ich Wrestling gucke, macht R-Truth diese John-Cena-Geschichten. Und deshalb ist es jetzt schon auch irgendwie clever gewesen, das jetzt einmal so zusammen zu matchen. Dass man da so einen John Cena-Fan im Prinzip hat und dann hat man tatsächlich John Cena wieder da und dann können die beiden sich mal treffen und dann ist er jetzt auch gerade noch ein Heel. Das passt natürlich irgendwie ganz gut und es ist, wie du sagst, es hat sich so organisch ergeben und es war jetzt auch nicht so völlig random, dass die beiden sich da jetzt treffen. Aber ich mag halt einfach diese R-Truth-Figur irgendwie nicht. Ich finde die eben zu clownig. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich den noch nicht so lange kenne oder nur diese Clown-Figur R-Truth kenne. Und das hat mir für mich jetzt dann nicht so gepasst. Auch zu dieser sehr ernsten Figur John Cena, die er jetzt geworden ist. Was man natürlich sagen könnte, ist auch so ein guter Kontrast, aber hat sich für mich halt nicht so, dieser Kontrast war nicht so spielerisch oder so, sondern er war einfach nur ein ganz harter Kontrast. Dieser sehr ernste John Cena, der ja dann auch direkt wieder back to business, wieder richtig ernste Wrestling-Sachen gemacht hat danach. Und R-Truth, der halt eigentlich nur so der Spaßvogel da ist.
Ja. Und ein Käfig-Match hatten wir auch noch bei Saturday Night's Main Event. Damien Priest traf auf Drew McIntyre. Ein Rematch auch von WrestleMania, wo sich Drew McIntyre durchgesetzt hatte. Diesmal ein sehr klarer Sieg von Damien Priest. Am Ende mit einem Concerto auf den schon am Boden liegenden Drew McIntyre. Und dann hat er einfach durch die Tür den Ring verlassen und so das Match gewonnen. Was man so hört, Drew McIntyre kämpft wohl auch mit mehreren Verletzungen und wird jetzt wohl auch einige Monate ausfallen. Das erklärt auch dieses sehr klare Ende und diese sehr klare Niederlage für Drew McIntyre.
Ja.
Was denkst du zu diesem Match?
Ja, ich war überrascht, wie schnell es vorbei war. Ich hatte mir gerade noch Chips geholt und dann war das Match eigentlich vorbei. Und dann dachte ich, was ist da passiert? Ich hatte mich jetzt eingestellt auf einen langen, sehr erbitterten Kampf. Und eben auf nicht so einen klaren Ausgang. Aber find's jetzt auch okay. Also gerade jetzt eben vor dem Hintergrund, dass Drew McIntyre jetzt vielleicht irgendwie länger nicht dabei ist, war das jetzt auf jeden Fall ein klarer Abschluss. Damien Priest ist ja schon in einem durchaus brutalen Match, aber im Prinzip da ohne großes Tamtam dann einfach gegangen. Also hat einfach die Tür aufgemacht und ist gegangen so und das war irgendwie dann okay. Und das ist jetzt auf jeden Fall so, dass man diese Story sozusagen gute Erinnerung haben kann als gute Fehde und Damien Priest kann sich jetzt neuen Dingen zuwenden und Drew McIntyre kann jetzt eine Zeit lang Pause machen und das ist alles in Ordnung. Aber ein bisschen, also so ein bisschen unter den Erwartungen, finde ich, ist es schon geblieben, dieses Match. Also dafür, dass es so lange auch irgendwie aufgebaut war und so brutal auch aufgebaut war und dass man eigentlich, als sich das ja eigentlich schon seit über einem Jahr streckt, diese ganze Geschichte, war das jetzt dann doch ein recht kurzes Ende eigentlich.
Ja, also es ist auch so ein bisschen so der rote Faden, der sich durch Saturday Night's Main Event zieht, so ein bisschen mehr Hype, als am Ende dann tatsächlich dabei rumgekommen ist.
Ja, genau, voll.
Ja, ich denke auch Damien Priest, jetzt auch mit dem klaren Sieg, auch ohne halt, dass er jetzt am Ende Drew McIntyre noch übertrieben dann zurückgezahlt hat, was er da abbekommen hatte. Ich glaube, ich auch Damien Priest jetzt auch auf dem Weg, bald ein Titelmatch zu bekommen gegen John Cena. Das ist, glaube ich, logisch. Also er ist auch das größte Babyface, also das Wichtigste bei SmackDown.
Ja, du hast recht. Stimmt, das passt auch, die beiden.
Ja, also jetzt hat John Cena sein Tag-Match mit Cody Rhodes bei Money in the Bank. Und der Rematch wird es dann auch irgendwann geben. Aber also das ist, glaube ich, eher ein Match für SummerSlam als zum Beispiel für Night of Champions, dann Ende Juni. Mhm. Und also ich glaube dafür oder für das folgende Saturday Night's Main Event, das dann ja auch Mitte Juli noch ist,
ja,
da so ein John Cena gegen Damian Priest Match.
Ja.
Das scheint mir logisch zu sein.
Stimmt.
Nachdem er jetzt die Fehde gegen Drew McIntyre auch siegreich beendet hat, ist er da auch in der entsprechenden Position.
Mhm.
Also ja, da denke ich auch jetzt ein vernünftiger Abschluss auch für die Fehde. Zum einen so, dass Damian Priest jetzt als Sieger hervorgeht und jetzt auch wieder nach Größerem greifen kann, wie auch, dass man in der Zukunft auch nochmal zu dieser Fehde zurückkehren kann.
Also ja.
Vielleicht nicht, wenn Drew McIntyre dann zurückkommt, gleich als erstes, weil jetzt noch irgendwie Rechnungen offen sind. Die sind es ja irgendwie auch nicht.
Das ja.
Hat man ja auch nicht so gestaltet. Aber ja, eben nach einem Jahr, wo man sich nicht mochte, ist es halt auch nicht so, dass man jetzt neuerdings Freunde werden muss.
Ja, genau. Finde ich auch.
Gut, dann haben wir noch so ein paar Quick Hits zum Abschluss unserer Folge. Auch noch bei Saturday Night's Main Event, Zelina Vega bleibt die US Champions und besiegt Chelsea Green in einem Rückmatch.
Ja, hoffe ich auch, dass das jetzt das Ende dieser Story war, um ehrlich zu sein. Also haben wir ja auch schon mehrfach darüber gesprochen. Also Chelsea Green könnte sich jetzt auch mal irgendwie neuem zuwenden. Zelina Vega könnte sich jetzt auch mal neuem zuwenden. The Secret Service könnte sich jetzt langsam mal auflösen. Piper Niven könnte ihre Einzelkarriere starten. Und das wäre jetzt meine Vision für dieses Match. War jetzt gut, dass wir das jetzt nochmal hatten. So, Zelina Vega hat sich nochmal gut verteidigt. Aber jetzt ist dann auch gut, hoffe ich.
Ja, ich denke, der US-Titel könnte sich auch mal jemand Neuem zuwenden.
Ja, Gerhard wieder der Zelina Vega Nichtmöger. Ja. Aber nein, Zelina Vega ist jetzt schon okay. Also es passt schon. Die ist eine ganz gute Champion, die könnte jetzt vielleicht noch einen Run machen mit irgendjemand anderen als Chelsea Green und dann ist auch okay, wenn sie ihn wieder verliert. Aber jetzt für den Moment ist es genau die Kategorie Wrestlerin, für die dieser Champion gut ist und die für diesen Championship auch selbst gut ist. Aber jetzt auch nicht für ewig, glaube ich. Aber so ist er auch nicht angelegt, denke ich.
Was mir auch wieder aufgefallen ist, Zelina Vega und Chelsea Green sahen auch wieder ziemlich ähnlich aus. Als
ja, zumindest die Klamotten.
Gleiche, ja. Als hätten sie wieder beim gleichen Schneider eingekauft.
Ja.
Da frage ich mich ja auch, ob man sowas wirklich nicht vermeiden könnte.
Ja, gut, aber in dem Fall war das jetzt nicht ganz so schlimm wie bei Charlotte Flair und Tiffy, die beide auch noch gleich groß sind, die gleichen Haare haben und so. Aber du hast schon recht, das ist mir auch aufgefallen. Also,
in der Tat. Aber eigentlich hat man sowas ja an, auch damit man sich von seinem Gegner unterscheiden kann.
Ja.
Und nicht, dass man genauso aussieht. Also eigentlich kriegt man ja auch so Matching-Outfits, wenn man so ein Tag-Team ist, um zu zeigen, dass man ja auf der gleichen Spur unterwegs ist und nicht mit den Gegnern.
Ja, nee, haben sie sich jetzt für Partner-Look entschieden, in dem Fall.
Thema Look, JC Mateo. Also das war auch, kann ich noch sagen, im ersten Match bei Saturday Night's Main Event, als da der Umschnitt kam, wie CM Punk umgerannt wurde.
Mhm.
Mein erster Gedanke, als ich das gesehen hatte, war auch JC Mateo.
Ja, ja, habe ich auch gedacht. Aber JC Mateo, also das ist gut, dass Bronson Reed war, besser. Aber JC Mateo finde ich, also da ist Potenzial drin. Und bin aber gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Also ein bisschen hat das auch die Chance, dass der jetzt so also irgendwie nicht so zündet als Einzelfigur, weil er jetzt so sehr untergeht in dieser neuen alten Bloodline-Story. Wäre besser für ihn gewesen, hätte dabei Seth Rollins eingegriffen, glaube ich. Das wär größer für ihn gewesen.
Das wäre wahrscheinlich tatsächlich die größere Rolle gewesen, die da zu vergeben war. Ja, jetzt Bronson Reed. Aber, also auch, ja, nicht, dass wir nur über die Frauen reden, dass sie mal auf ihre Outfits achten sollen. Ja, auch JC Mateo und Bronson Reed müssen mal darauf achten, dass sie nicht gleich aussehen.
Ja, stimmt.
Wenn sie sowas machen.
Richtig.
JC Mateo, ja, gleich mit dem Sieg gestartet gegen LA Knight. Und dann noch im Tag-Match auch gewonnen an der Seite von Solo Sikoa.
Mhm.
Zweimal. Ganz gut. Ist auch so ein bisschen, ja, in dieser Bloodline-Geschichte auch so irgendwie der dritte Mann. Also ist ja auch irgendwie.
Ja.
Also ist auch ja so eine Geschichte, ja, irgendwie, du wirst so eingeladen, ja, von jemandem, komm doch mit. Ja, und aber der Dritte, der dabei ist, der findet das gar nicht gut. Das ist ja auch so ein bisschen unangenehm.
Total.
Und so ein bisschen ist das ja hier mit ihm und Solo Sikoa und Jacob Fatu.
Ja.
Und Solo Sikoa hat gesagt, komm und wir helfen Jacob Fatu. Und Jason Matthieu sagt, das machen wir, super Geschichte. Und dann Jacob Fatu so, wer bist du denn? Ja.
Ich mag dich nicht. Ja. Ja, aber es ist ja auch, Jason Matthieu ist der neue Jacob und so ist er jetzt auch erstmal angelegt und auch dieser Sieg gegen LA Knight, finde ich, hat das jetzt auch gezeigt, dass der so angelegt ist. Das ist ja in diesem Tag-Team-Match ja dann irgendwie gerade nochmal gut für die beiden ausgegangen, aber birgt auf jeden Fall großes Potenzial für neue Zwistigkeiten. Und ich glaube ja, dass das schon auch die Idee von Solo Sikoa ist, da so dem Jacob einen neuen Jacob vorzusetzen und zu zeigen, hier, du bist eigentlich auch ersetzbar. Ich habe eigentlich schon jemanden gefunden, der kann das genauso gut wie du. Der hat jetzt auch schon LA Knight umgenietet und der ist eigentlich auf der gleichen Ebene und hat auch sozusagen für mich die gleiche Bedeutung und kannst ja mal gucken, wie du alleine klarkommst.
Ja, da wird es interessant weitergehen und interessant weitergehen wird es auch in der gesamten Frauendivision. Denn WWE hat angekündigt, am 13. Juli gibt es den zweiten Evolution Premium Live Event. Nur mit Frauen. Das zweite Mal nach 2018, glaube ich, dass es so ein Premium Live Event gibt. Ist dann am gleichen Wochenende wie Saturday Night's Main Event.
Mhm.
Saturday Night's Main Event logischerweise am Samstag. Und dann die Evolution am Sonntag. Und es trifft sich ja auch dann einigermaßen mit dem ELI zwei Wochen vorher, Night of Champions, der ja in Saudi-Arabien ist, wo das ja mit den Frauenmatches immer ein bisschen schwieriger ist. Ja, wie ist bei dir Vorfreude auf so ein rein Frauen-PLI und glaubst du, die kriegen das hin?
Dass die Frauen das hinkriegen, ein PLI alleine zu machen? Ich glaube schon. Also Vorfreude ist da. Ich kenne dieses Evolution-Format noch nicht. Also ich weiß gar nicht, was machen die denn da? Eigentlich nur Matches? Oder gibt es da noch irgendwelche spannenden Sachen, die da dazukommen?
Nee, das ist Matches wie so ein klassischer PLE. Also für so Bikini-Contest und so musst du weiter zurückgehen in der WWE-Geschichte. Das wird jetzt nicht mehr gemacht.
Besser ist.
Also.
Okay, also es ist eigentlich einfach nur ein Live-Event mit nur Frauen-Matches.
Genau, also so war es zumindest das erste Evolution. Man weiß natürlich immer nicht, wie man sich ausdenkt, aber im Kern ist es, glaube ich, angedacht auch als normaler Premium-Live-Event, aber halt ausschließlich mit Frauen-Matches.
Ja, das finde ich gut. Also ja, von mir aus bin ich dabei. Auch ganz gut, dass die Frauen jetzt gerade noch mal so ein bisschen, oder der Frauenkader ein bisschen erweitert wurde und dass da jetzt gerade eben sehr viele Frauen gibt, die jetzt auch ein bisschen gepusht wurden. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Also es um Tiffy ging eben allein die Fülle, also da gibt's allein um Tiffy herum gibt es 5, 6 Frauen, die realistische Chance haben auf diesen Titel eigentlich und da mitspielen. Also es ist, das Personal ist total da. Und dann gibt es noch die Aufsteigerinnen, also gerade mit Roxanne Perez, mit Julia, aber auch so eine Selina Vega, so eine Lyra Valkyria. Das sind neue Gesichter, die aber ja jetzt durchaus auch große Erfolge hatten und eben diesen Push eigentlich gerade haben. Und deshalb glaube ich, dass auf jeden Fall genug Material irgendwie da ist, was man an Geschichten da weiter spinnen kann. Und das finde ich schön, wenn da der Fokus drauf gelegt wird. Hoffe aber auch, dass das auch genutzt wird, eben um die Frauen generell irgendwie weiterzubringen und die Geschichten der Frauen generell weiterzubringen und dass da jetzt nicht nur irgendwelche Füller-Matches sozusagen bereitgestellt werden, um dieses Event zu füllen, sondern dass daran tatsächlich dann auch Geschichten weiterentwickelt werden, weil da einfach mehr Zeit auch für diese Geschichten ist.
Ja. Also ich bin da auch sehr optimistisch. Ich habe auch nochmal für diese Frage, um mir das nochmal zu überlegen, auch nochmal die ganzen Namen angeschaut, die es da gibt.
Mhm.
Ja, wir haben da zwei starke Champions gerade mit Io Sky und Tiffany Stratton. und dann eine ganze Reihe von großen Namen, die jetzt dabei sind. Rhea Ripley, Becky Lynch, Charlotte Flair, ja, die auch alle in Top-Matches sein können. Mhm. Ja, Alexa Bliss haben wir noch.
Bianca Belair kommt wieder,
ganz genau. Dann Jade Cargill, Naomi, Nia Jax. Mhm. In der Tat die neuen Aufsteigerinnen, Roxanne Perez, Julia, Stephanie Vaquer.
Ja.
Daraus kann man was machen. Auch noch Lyra Valkyria und, naja, Selina Vega. Weiß ich jetzt nicht so. Ja, aber also da kommt man das schon zusammen. Was ein Problem werden könnte, ist, wenn man auf die Idee verfällt, dass jetzt wirklich jede Frau im ganzen Kader irgendwie dann bei diesem Premium Live Event auftreten muss. Also das aktuelle Konzept ist ja 5 Matches bei so einem klassischen Premium Live Event. Ich glaube, es würde auch da Evolution gut tun, wenn man da tatsächlich das entsprechend ja, da macht, die beiden großen Titel verteidigt, den Tag-Team-Titel, einen der beiden, den Intercontinental-Titel
und noch einen Valkyria solchen Titel.
Und noch einen so ein Grudge-Match oder so.
Ja.
Ja, als dass man dann sagt, oh, und dann müssen wir noch hier, machen wir hier noch ein Tag-Team-Match und hier noch eine Battle Royale und so. Also, ich glaube, dass, also, wenn man das konsequent macht, dann gibt es auch 5 Matches, also auch wirklich 5 richtig gute Matches, die auch die Qualität und auch das, ja, die Bedeutung haben von 5 normalen PLE-Matches, die wir sonst haben. Ich glaube, wenn man es versucht sozusagen, ja, halt zu sagen, ja, also man darf halt nicht anfangen zu sagen, ja, das ist jetzt hier so ein Gleichstellungsevent und wir müssen jetzt allen zeigen, dass es ist, sondern wenn man es einfach so macht, das ist ein normaler Premium-Live-Event und wie auch sonst immer, aber halt diesmal nur mit Frauen-Matches, also so wie es bei Saturday Night's Main-Events jetzt fast auch nur Männer-Matches gab.
Ja, genau.
Ja, bis auf dieses 5-Minuten-Frauen-Match. Ja, also so kommt man auf eine gute Card, aber andersrum kommt man halt auch auf eine gute Card.
Genau, finde ich auch. Also das ist auch das, was ich meine, man darf es jetzt nicht zu überladen. Also ich finde auch 5 Matches würden auch reichen. Und dann eben die aber auch gut entwickeln, diese Matches. Also vernünftig hinführen, die vielleicht auch nutzen, um eben irgendwie die Linien auch weiter zu zeichnen. Und dann kriegt man da einen richtig guten Abend hin, glaube ich. Weil dafür ist die Qualität total da. Die Storys sind da, die Leute sind da. Man kann das, sind auch jetzt schon alle so ein bisschen miteinander verwoben. Also man kann da ja auch viele Leute einbinden, die dann vielleicht nicht im Match selbst sind, aber irgendwo drumherum sich bewegen und dann auch in der Promo dafür irgendwie aktiv sein können. Also da gibt es ja schon Möglichkeiten, da viele Leute mitzunehmen oder viele Frauen mitzunehmen. Aber ich sehe es wie du, also man darf jetzt nicht anfangen, das irgendwie zu überladen und noch irgendwie 10 Füller-Matches dazu zu bauen und irgendwie, dass sie die Idee haben, da schmeißen wir jetzt einmal alles rein, was wir so haben. Und dann ist das ein Event, das so für sich alleine steht. Und danach machen wir sozusagen wieder das normale Ding weiter. Sondern wenn man das einfach ordentlich einbaut in die bestehenden Stories und da wirklich das gut hinpointiert, dann kann das total gut werden.
Ja, der Event Evolution wird auch am Ende von jetzt noch sehr aufregenden Wochen stehen. In 2 Wochen ist Money in the Bank.
Ja.
Dann haben wir 3 Wochen später den nächsten Premium Live Event, Night of Champions. Dann nochmal 2 Wochen bis zum Doppelwochenende von Saturday Night's Main Event und Evolution. Und auch dann gehen wir nur noch mit 3 Wochen Unterschied in den zweitwichtigsten Event des Jahres, SummerSlam, mit 2 Nächten, diesmal auch das erste Mal. SummerSlam an 2 Tagen hintereinander.
Hm.
Da wird es auf jeden Fall spannend bleiben bei WWE und wir werden dranbleiben. Das nächste Mal hören wir uns mit unserer nächsten Ausgabe nach Money in the Bank und dann schauen wir mal, wie sich da bis dahin die Dinge entwickelt haben. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt dem Wrestling treu.
Genau, bis dann. Ciao.